Guten Abend. Ich muss erst mal ein bisschen überlegen, was ich so als erste Worte heute mal wähle. Sollte was Originelles sein. An diesem ganz besonderen Tag. Ja, ich bin heute Morgen spazieren gegangen, wollte ich also meine Predigt vorbereiten. Das mache ich immer ganz gerne draußen in der freien Natur. Und da ist mir aufgefallen, Alter, total viele Leute, irgendwie der Hagolsee schwarz mit Leuten und konnte mir das gar nicht vorstellen, wie was das denn ist. Wir hatten ein ganz normaler Freitag, gut, es war schon schönes Wetter, aber irgendwie trotzdem so viele Leute. Und dann habe ich Alex angerufen und die sagte, heute ist Karfreitag, sagt, das wäre Feiertag heute. Es hat mich erstaunt, wusste ich gar nicht, hatte ich nicht so richtig mitgekriegt, dass Feiertag ist. Ich habe dann auch gleich mal irgendwie nachgefragt, was denn da gefeiert wird am Karfreitag. Und da sagte sie so, ja, Jesus, Kreuzigung. Und ich so, okay, in Ordnung, stimmt, Ostersonntag ist er wieder aufgestanden, das ist ja irgendwie dann 3 Tage später und dann, ja, macht das ja eigentlich Sinn. Genau, Freitag ist dann irgendwie die Kreuzigung. Also tatsächlich eigentlich heute eines der höchsten christlichen Feste überhaupt, zugleich auch das düsterste christliche Fest, weil unser Herr und Heiland heute vor rund 2006 Jahren am Kreuz gestorben ist. Und das ist schon irgendwie was Wichtiges, ne? Es ist was Bedeutsames. Und ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht heute natürlich, irgendwie so, mein Spaziergang war nicht ganz so lang, irgendwie war es ganz schön schwer, eine Predigt vorzubereiten, wenn da irgendwie so viele Inliner und Radfahrer und Kinder und alle möglichen Leute sind, dann habe ich auch nicht die Freiheit, dann da irgendwie so laut vor mich hinzumurmeln. Also wenn hin und wieder mal so ein Spaziergänger vorbeikommt, geht das, aber wenn es Hunderte sind, irgendwie dann fühle auch ich mich irgendwann ein bisschen komisch. Und so habe ich das dann wieder zu Hause gemacht und habe da irgendwie natürlich auch noch ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, hey, was ist das eigentlich für ein Hammer, dass Jesus nicht alleine an diesem Kreuz gehangen hat, sondern dass mit ihm die ganze Sünde der Welt da gewesen ist, dass Krankheiten, Bindungen, eigentlich alles, worunter man leidet, alles, was zwischen uns und Jesus oder zwischen uns und Gott steht, dass das alles mit an diesem Kreuz gehangen hat. Ich meine, das ist die Basis für alles, was wir sind als Christen, das ist die Basis für alles, was wir glauben, für alles, was wir mit Gott erleben können, ist das, was da vor 2006 Jahren an diesem Kreuz passiert ist. Und ich habe gemerkt, dass ich echt nochmal ganz schön dankbar dafür geworden bin. Ich bin sowieso sehr dankbar für das Kreuz. Also ich bin echt dankbar dafür, dass Jesus gekommen ist. Ich bin dankbar dafür, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus als Mensch hier gelebt hat, irgendwie, dass er gelitten hat, irgendwie, dass er das alles irgendwie auf sich genommen hat, um mich zu erlösen und jeden von uns zu erlösen. Ey, das ist was mich echt dankbar macht. Irgendwie. Ich bin kein Heultyp, also ich habe ganz selten mal irgendwie Tränen, wenn ich an irgendetwas denke. Aber es ist definitiv etwas, was mich absolut tief berührt, dass Jesus das gemacht hat. Und das ist natürlich ein sehr guter Anlass, um heute eine Pfingstpredigt zu halten. Weil, wie gesagt, mir ist das nicht rechtzeitig eingefallen und ich hatte irgendwie im Beten schon längst ein ganz anderes Wort so vom Herrn auf dem Herzen und dachte dann, okay, wenn der Gott das schon sagt, dann ziehe ich das durch und halte mich ausnahmsweise mal nicht an das Kirchenjahr, wobei ich ja sonst eigentlich jeden christlichen Feiertag irgendwie immer gerne mitnehme, sofern ich irgendwie mich daran erinnere und weiß, was dann da auch wirklich gerade gewesen ist. Mache ich das immer schon gerne, aber wir sind ja auch noch in der Reihe über den Heiligen Geist und Geistesgaben und ich habe da einfach so ein Thema, das mir echt ganz schön auf dem Herzen brennt, wo ich im Urlaub hin und wieder mal dran gedacht habe und was mir jetzt irgendwie nochmal neu wichtig geworden ist und deswegen predige ich darüber. Falls ihr eure Bibeln mithabt oder falls ihr dieses MP3 hört oder die Kassette und ihr habt gerade eine Bibel bei euch, ihr könnt 3 Finger nehmen und die hineinlegen bei Markus 11, Johannes 14 und Philippa 2. Markus 11 ab Vers 12. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er, nämlich Jesus, Hunger. Da sah er von weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand an dem Baum nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Dann gehen sie nach Jerusalem und machen da, was sie immer taten halt. Und ab Vers 20 geht es weiter. Ja, Tempelreinigung, Predigen und so. Ab Vers 20 geht es weiter. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, an dem ehemaligen Feigenbaum, sollte man vielleicht sogar sagen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln oder von den Wurzeln an verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, boah, Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt, der ist total hin. Jesus sagte zu ihm, ja, ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, hebe dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dann wird es euch zuteil. Also Jesus und seine Leute sind wieder unterwegs. Sie sind den ganzen Tag gelaufen, das haben sie ja eigentlich immer gemacht. Sie waren viel zu Fuß unterwegs. Und Jesus hat Hunger, es ist gerade Frühstückszeit, sie haben nichts eingekauft. Und er kommt dann und sieht diesen Feigenbaum. Und bei Feigenbäumen ist das so, die kriegen erst Blätter und dann kriegen sie Früchte. Aber wenn die Blätter da sind, dann kann man eigentlich schon damit rechnen, dass da so Frühfeigen heißen, die Dinger, dass die dann da dran sind und die schmecken scheiße, aber man kann die essen. Und Jesus hat so einen Hunger, wie dass er hingeht zu diesem Baum und zwischen den Blättern sucht, ob da irgendwelche Frühfeigen dran sind. Und es ist keine von diesen Frühfeigen dran. Und er erkennt also, dieser Baum ist nichts anderes als ein Heuchler. Dieser Baum gibt vor, etwas zu sein, nämlich fruchtbar, und ist es doch nicht. Und er ärgert sich über den Baum, stelle ich mir jedenfalls so vor, und sagt ihm, okay, Alter, jetzt ist aus mit dir. In Ewigkeit soll keiner mehr eine Frucht von dir essen. Die Jünger hören das, wundern sich wahrscheinlich, denken sich, ups, der Meister redet mit Bäumen, komische Sache, denken aber nicht weiter darüber nach, gehen nach Jerusalem, die Geschichte mit der Tempelreinigung passiert, sie machen wie jede Menge Sachen und einen Tag später kommen sie wieder und der Baum liegt schon da. Sie untersuchen die ganze Sache, sehen, es ist von den Wurzeln her, dieser Baum verdorrt, denken sich also, wahrscheinlich ist es so gewesen, in dem Moment, als Jesus zu dem Baum geredet hat, fing irgendetwas an, unter der Oberfläche der Erde zu wirken und es dauerte so ein paar Stunden, dann hat es auch die Äste erreicht und einen ganzen Tag später kannst du mit dem Baum nichts mehr anfangen, kannst du nur noch wegschmeißen, der ist total fertig. Und Petrus sieht das und ist begeistert. Und ich muss sagen, mir wird Petrus immer sympathischer. Ne? Ich habe ja manchmal in Predigten kein gutes Haar an Petrus gelassen und das tut mir auch echt leid mittlerweile. Ich habe immer gesagt, so ja, Petrus hier, alte Bollerkopf, irgendwie, der immer erst geredet hat und dann nachgedacht hat und total impulsiv. Aber mittlerweile ist das echt so, wenn ich mir Petrus angucke, sehe ich jemanden, der total leidenschaftlich hinter dem Übernatürlichen her ist. Und der jedes Mal, wenn Jesus irgendwas Übernatürliches gemacht hat, sofort irgendwie zur Stelle war und gesagt hat, Hammer, total gut, wie du das gemacht hast, das will ich auch haben. Und dann waren sie das eine Mal auf dem Wasser und es ist da dieser Sturm und Jesus kommt ihnen auf den Wellen entgegen und alle Jünger haben Angst. Nur Petrus ist sofort wieder total begeistert und sagt, hey Jesus, wenn du das bist, ich will auch mal auf dem Wasser laufen, dann sag doch mir, dass ich rauskommen soll auf dem Boot und ich komme sofort irgendwie zu dir hin. Und jetzt hier in dieser Geschichte eigentlich genau das Gleiche. Die anderen 11 Jünger wären wahrscheinlich einfach vorbeigegangen und hätten sich irgendwas gedacht, so, naja, Feigenbaum, kein großes Ding, und wären weitergegangen. Aber Petrus irgendwie sofort, boah, Jesus, der Feigenbaum ist hin, gestern noch mit dem Ding geredet und jetzt ist er schon hin, das ist ja der Hammer. Und Jesus gibt ihm eine Antwort, die mir, als jemand, der auch sehr begeistert vom Übernatürlichen ist, sag ich mal sehr untertreibend, der mir als jemand, der hinter dem Übernatürlichen absolut her ist, absolut Mut macht. Und ich glaube, wenn man sich so Predigten von manchen anderen Menschen anhört oder wenn man mit manchen Christen redet und durchaus mit Christen, die richtig motiviert dabei sind und mit denen wir die Ewigkeit im Himmel verbringen werden, aber wenn man sich so vieles anhört, wie was Christen über Jesus sagen und über den übernatürlichen Dienst Jesu, dann würde man mit einer anderen Antwort rechnen, als Jesus sie gegeben hat. Da würde man nämlich denken, Petrus kommt zu Jesus und sagt, Meister, der Feigenbaum ist hin. Und Jesus würde ganz gelassen antworten, ja, was denkst du denn? Ich bin der Sohn Gottes. Und wenn ich sage, Feigenbaum, geh kaputt, dann geht er kaputt. Das ist nichts, was du machen könntest, aber das ist genau, wie ich drauf bin. Das ist etwas, was ich machen kann. Alles, was ich machen kann, ist übernatürlich. Und damit will Gott klar machen, dass ich etwas ganz Besonderes bin. Damit will Gott jedem zeigen, dass ich der Sohn Gottes bin. Aber versuch das ja nicht zu Hause, so wie in so Jackass-Filmen, wenn immer so dieser Disclaimer irgendwie da drin ist. Dieses Wunder ist von ausgebildeten Profis gemacht worden. Versucht das ja nicht irgendwie zu Hause. Das wird sowieso nicht klappen. Und Jesus sagt aber eigentlich genau das Gegenteil. Nämlich gesagt, ja Petrus, hab Glauben an Gott. Und wenn du Glauben an Gott hast, dann ist das eine Kleinigkeit. Dann ist das irgendwie nicht irgendwie das Niveau, in dem du leben und arbeiten musst, sondern wenn du wirklich Gott vertraust, dann kannst du dem Berg da drüben sagen, geh, heb dich hinfort, schmeiß dich ins Meer. Dann ist egal irgendwie, wofür du betest. Dann ist es egal irgendwie, was du sagen wirst, wenn es echt im Glauben an Gott geschieht. Und das heißt also aus einer Überzeugtheit heraus, irgendwie, dass das, was du betest und was du sagst, und dass das im Willen Gottes ist, dass es das ist, was der Heilige Geist dir aufs Herz gelegt hat, dass es das ist, was du in der Schrift erkennst. Gut, die gab es damals noch nicht, das ist jetzt eher so eine Anmerkung für uns. Aber wenn das etwas ist, wo du weißt, wie das ist im Willen Gottes, dann ist irgendwie so ein Feigenbaum-Ding, das ist Pipifax. Dann kannst du noch ganz andere Sachen machen. Dann ist es egal, irgendwie zu welchem Berg in deinem Leben du sprichst. Egal, ob das irgendwelche ganz schrecklichen Sachen sind, die bei dir gerade passiert sind. Dann ist es völlig egal, worum es geht. Wenn es im Glauben geschieht, wenn du es im Glauben sagst, dann wird sich das wegmachen. Und ich glaube, dass wir an so einem Punkt oft irgendwie eine ganz falsche Theologie im Kopf haben, dass es etwas ist, was uns, weiß nicht, wie das gekommen ist, was über die Jahrhunderte Kirchengeschichte einfach passiert ist und was irgendwie immer so gesagt worden ist, dass Jesus in seinem Wunderdienst etwas ganz Besonderes gewesen ist. Dass Jesus ja Gottes Sohn gewesen ist und dass deswegen alles, was er übernatürlich gemacht hat, dass es alles irgendwie ein Beweis dessen ist, dass Gott jetzt auf dieser Erde läuft. Und die Aussage ist ja nicht komplett falsch. Jesus ist hundertprozentig Gott gewesen und hundertprozentig Mensch. Gott hat irgendwie Wunder getan, irgendwie damit Jesus als der Sohn Gottes erkennbar geworden ist. Aber trotzdem geht er hundertprozentig an dem Punkt vorbei, den eigentlich Jesus und das ganze Neue Testament querbeet macht. Nämlich, dass Wunder nicht nur etwas sind, was Jesus gemacht hat und schon gar nicht etwas gewesen sind, was er als Sohn Gottes gemacht hat, sondern dass es irgendwie etwas ist, was uns als Vorbild geschehen ist und wo Jesus sich super doll drum bemüht hat, seinen Jüngern das beizubringen, dass sie in der gleichen Kraft und Autorität und Vollmacht handeln können, wie er selber das gemacht hat. Und es findet sich irgendwie keine Bibelstelle, in der Jesus sagt, irgendwie, das habe ich jetzt irgendwie als Sohn Gottes gemacht, das habe ich gemacht und das kann kein anderer, sondern eigentlich ist irgendwie der ganze Grundton, immer wenn Jesus über das Übernatürliche geredet hat, immer wenn es mit seinen Jüngern darum gegangen ist, war immer der Grundton, Leute, ihr müsst nicht nur im natürlichen Bereich leben und arbeiten, ihr sollt noch nicht mal nur im natürlichen Bereich leben und arbeiten, sondern im Gegenteil, das, was ich euch vormache, das soll ein Beispiel für euch sein und ihr sollt es nachmachen. Ihr sollt genauso in diese Kraft reinkommen, in der ich hier gerade wirke, und ihr könnt das auch machen. Und die krasseste Stelle eigentlich dazu, Johannes 14, Vers 12, wenn ihr gerne Bibelverse auswendig lernt, dann würde ich euch echt bitten, lernt den mal auswendig, weil das ist ein Hammervers. Da sagt Jesus, Amen, Amen. Das heißt so viel wie wahrlich, wahrlich, das, was ich jetzt sage, stimmt. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen als ich, denn ich gehe zum Vater. Also wo Jesus es nochmal ganz pointiert und wie er auf den Punkt bringt, klar, wie soll man sonst pointiert, ne? Aber wo Jesus es nochmal irgendwie ganz klar sagt, nicht nur, dass ihr die gleichen Sachen macht, die ich mache, es geht sogar eigentlich noch darüber hinaus, nämlich das, was ich mache, das könnt ihr schon längst machen. Ihr könnt sogar, ihr sollt sogar noch größere Werke tun, als ich sie hier vollbringe. Und ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Also für jeden Christen, den ich kenne, ist das eine Herausforderung. Ich bin froh, dass ich über solche Sachen gerade jetzt predigen kann, wo immer wieder Zeugnisse hier sind von Leuten, die sagen, hey, Gott hat mich geheilt, Gott hat mich angerührt, also wo viele übernatürlichen Sachen auch passieren und es läuft noch viel mehr als das, was jetzt dann auch tatsächlich mal auf die Bühne kommt, also ich kriege viel mehr Geschichten mit, wo Gott eingegriffen hat und denke schon, dass es irgendwie etwas ist, was schon monatlich oder sowas ja auch im Gottesdienst mal irgendwie erzählt wird und wo man immer wieder halt von hört. So dass ich einfach annehme, dass ein gewisses Maß an Glauben irgendwie dafür da ist, dass nicht die Wunder aufgehört haben mit Jesus oder mit Paulus oder mit Petrus, sondern dass es uns klar ist, irgendwie, dass diese Sachen heute auch noch passieren. Aber solange wir so ein Denken haben, dass Jesus als Sohn Gottes übernatürlich gewirkt hat und dass wir selber das nicht machen können, solange werden wir es auch nicht machen. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass dieser Zahn irgendwann mal gezogen wird. Und vielleicht gibt der Herr Gnade, und es passiert mir jetzt schon in dieser Predigt, dass es uns klar wird, dass Jesus uns Sachen vorgemacht hat, die wir nachmachen können. Dass er uns in allen Dingen zum Vorbild geworden ist und nicht nur in moralischen und ethischen Sachen, wie wir das ganz oft predigen oder gepredigt bekommen, sondern dass es auch im übernatürlichen Bereich so ist, dass Jesus uns ein Vorbild gegeben hat und dann letzten Endes gesagt hat, okay Leute, jetzt macht nach. Jetzt betet ihr für Kranke, jetzt betet ihr für Leute, die Befreiung brauchen und jetzt versucht ihr irgendwie mal Gott zu hören, jetzt empfangt ihr mal irgendwie etwas von unserem Herrn und dass wir nicht irgendwie immer nur darauf gucken und sagen, ja, das war Jesus oder das war Paulus, sondern dass wir sehen können, hey, das kann ich auch. Das ist irgendwie der Weg, den Jesus für mich hat. Das ist das Ziel, wo ich hinkommen kann. Und das ist das, was ich will. Ich will meinem Meister ähnlicher werden. Ich will Jesus-mäßig leben in jedem Bereich meines Lebens. Und das kann diesen Bereich nicht ausschließen. Und ich sage das nochmal irgendwie, auch wenn es eine Wiederholung ist, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist. Nämlich solange wir glauben oder sagen, das hat Jesus gemacht, das kann kein anderer. Oder das hat Paulus gemacht, das kann irgendwie kein anderer. Solange werden wir auch nicht da reinkommen. Solange wird sich nicht die Motivation aufbauen, dass wir sagen, ich bin bereit, daran zu arbeiten, reinzukommen. Ich bin da bereit, wieder Bibel zu lesen und zu studieren und zu meditieren und zu beten und zu fasten und alles zu machen, um so nah an Gott ranzukommen, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes auch Wunder tun kann. So lange wird es nicht passieren, dass Gemeinde wirklich übernatürlich wird. Und das wäre schade. Das wäre wirklich schade. Philipper 2. Ganz deutlicher Beweis. Philipper 2, Abvers 5. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und wurde den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alles erhöht und hat ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen werden vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Also woran Paulus uns hier nochmal erinnert und das wieder sehr gut irgendwie auf einen Punkt bringt, ist, dass Jesus, als er Mensch geworden ist, Weihnachten feiern wir das, dass Jesus, als er Mensch geworden ist, seine Göttlichkeit abgelegt hat. Dass er Gott war, aber dass er nicht daran festhielt, Gott zu sein, sondern dass er als Mensch hier hingekommen ist, dass er sich entäußert hat, entkleidet, sagt eine andere Bibelübersetzung, dass er seine Göttlichkeit abgelegt hat, so wie du irgendwo hingehst und an der Garderobe deinen Mantel abhängst. So ist es wie Jesus, als er Mensch geworden ist, hat er seinen Mantel der Göttlichkeit abgehängt und hat seine Wunder hier getan, als ein ganz normaler Mensch. Und ich weiß, dass man das so verstehen kann, als ob ich hier schon fast wie was Gotteslästerliches sagen würde. Das tue ich überhaupt nicht. Ich weiß, dass Jesus 100% Gott gewesen ist. Aber ich weiß auch, dass er alle diese Sachen getan hat aus einer Menschlichkeit heraus und dass es alles in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen ist, dass deswegen die Wunder angefangen haben, nachdem er im Jordan getauft worden ist und dann sofort irgendwie der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn runtergekommen ist und erst danach haben die Wunder angefangen. Und Jesus kann uns eigentlich nur dadurch zum Vorbild werden, dass wir wissen, er ist ein Mensch gewesen, der den Heiligen Geist hatte und der alles, was er an übernatürlichen Sachen getan hat, in dieser Kraft und Befähigung des Heiligen Geistes gemacht hat. Und dann ist es eigentlich egal, was du liest. Wenn er wieder vor so einer Menschenmenge gepredigt hat und dann saßen da wie 1000 Pharisäer drin und hatten alle irgendwie in Gedanken schon ihre Notizblöcke gezückt und sich aufzuschreiben, was er jetzt wieder an fiesen Sachen sagt. Und dann heißt es da, er sah aber, was sie dachten in ihren Herzen. Dann war das, er hatte ein Wort der Erkenntnis. Er hatte einen prophetischen Eindruck. Gott hat ihm etwas gesagt. Und er guckt so durchs Publikum rum und er sieht, boah, der Typ da hinten mit den Stirnlocken, das ist irgendwie so ein alter Fehlersucher irgendwie und der versucht mich hier reinzulegen und er weiß irgendwie, was der Typ sagt. Und wenn dann irgendwie jemand gekommen ist und wieder krank war und er hat für den gebetet und dann war das nicht irgendwie aus seiner Übernatürlichkeit irgendwie, dass er Sohn Gottes war, sondern als jemand, der mit dem Heiligen Geist erfüllt war, hat er für ihn gebetet, hat ihm gesagt, okay, jetzt sei gesund, nimm dein Bett und geh nach Hause und dann hat das geklappt. Und ich finde, das ist so wichtig, irgendwie für uns zu verstehen, irgendwie, dass Jesus uns in diesem Ding ein Vorbild sein kann. Gerade wenn wir uns jetzt mit Geistesgaben beschäftigen, ist das so wichtig, um zu wissen, dass wir ein Vorbild haben in Jesus Christus und dass Johannes 14,12 die Grenze ist. Dass nicht irgendwie die Grenze ist, dass wir sowieso nicht können, egal was unsere Erfahrung sagt, wir könnten es, sondern dass unsere Grenze ist, wir können das gleich und wir können sogar noch mehr tun als das, was Jesus getan hat. Und ich glaube, dass das eine Erkenntnis ist, die der Teufel echt versucht zu unterdrücken. Dass es wirklich etwas ist, was dem Feind, wo dem Feind sehr daran gelegen ist, dass wir Jesus auf so ein Podest draufstellen und sagen, das, was er konnte, das können wir noch lange nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es verstehen, dass wir es in unseren Herzen klarkriegen, dass Jesus in allem unser Vorbild gewesen ist, Gesundheit, und auch in dieser Sache unser Vorbild gewesen ist. Es tauchen jetzt immer wieder irgendwie so Evangelien auf, so Pseudo-Evangelien, sollte ich vielleicht sagen. Pseudo heißt auf Griechisch Lüge, und das sind auch entsprechend Lügen-Evangelien. Und die hat es natürlich immer gegeben, aber es gibt ja irgendwie welche, wo beschrieben ist, wie Jesus als Kind gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal über sowas gestolpert seid, wie das dann apokryphe Texte heißt das dann. Also so Sachen, die auch aus einer ähnlichen Zeit kommen, manchmal auch ein paar hundert Jahre später erst geschrieben worden sind. Und die dann Sachen schreiben, die nicht in den anderen Evangelien drinstehen. Und da gibt es halt so Evangelien, da ist dann beschrieben, was Jesus als Kind alles getan hat. Und dann heißt es da, dass er irgendwie schon seine Spielkameraden geheilt hat und dass er irgendwelche toten Tiere auferweckt hat und für sein Spielzeug gebetet hat, wenn das kaputt war, und dann war das wieder ganz. Und also irgendwie total schräge Sachen. Und ja, es ist beruhigend, dass ihr lacht. Also es gibt genug Leute, die sowas dann auch noch glauben. Und das ist totaler Quatsch. Bibel sagt im Johannesevangelium, das erste Zeichen, das Jesus getan hat, war damals bei der Hochzeit zu Kana, wo er das Wasser in Wein verwandelt hat. Und Bibel sagt ganz deutlich, das war das erste Zeichen. Und es war deutlich, nachdem der Heilige Geist ihn erfüllt hat. Und ich glaube, dass das im Grunde genommen auch schon wieder so ein Versuch ist, uns das einzureden, dass Jesus das die ganze Zeit schon hatte, irgendwie, dass das die ganze Zeit schon konnte, dass es etwas war, wie was von Geburt an bei ihm war, um uns das wieder wegzunehmen, dass wir auf Jesus schauen können als jemand, der uns etwas vorgemacht hat, was wir auch machen können. Und es ist echt wichtig, ich meine, ich habe das jetzt auch schon wieder ein paar Mal gesagt, aber es ist echt wichtig, dass dieser Knoten platzt. Also für mich war das irgendwie mal eine totale Erkenntnis, als ich das irgendwann mal irgendwie eingesehen habe, dass Jesus wirklich mein Vorbild sein kann, auch in diesen Sachen. Und dass genauso wie Jesus es gemacht hat, dass er im prophetischen Bereich gedient hat, dass er in Heilungsgabe gedient hat, dass er in eigentlich allen Geistesgaben, die im 1. Korinther 14 erwähnt sind, dass er es alles durch den Heiligen Geist macht, der genauso in mir lebt und in jedem wiedergeborenen Christen lebt, wie er in ihm gelebt hat, dass das eigentlich unser Startschuss ist, uns aufzumachen, das in Erfüllung zu bringen, was Johannes 14,12 sagt. Jetzt mal für die Leute, die aufgepasst haben und Bibelleser sind. Ich glaube, dass bei einer Geistesgabe aus 1. Korinther 14, dass Jesus die nicht ausgeübt hat. Oder zumindest steht das nirgendwo im Neuen Testament drin, dass er sie ausgeübt hätte. Welche könnte das sein? Ja, cool. Sprachengebet, genau. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Bibelvers, der sagt, dass Jesus in Sprachen gebetet hat. Heißt natürlich nicht, dass er es nicht gemacht hat, aber ich glaube, er hat es nicht, steht nicht drin. Ferry, hast du eine? Stimmt. Ah, cool. Sprachengebet kam erst nach Pfingsten. Pfiffig, stimmt. Cool, der Gottesdienst hat sich für mich gelohnt. Eine Erkenntnis. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ist absolut richtig. Dankeschön. Stimmt. So, dass wir Jesus nacheifern können, auch in diesem Ding. Und ich wünsche mir das eigentlich, dass wir diesen Begriff Jesus-mäßig, den wir immer so gerne verwenden, dass wir den nochmal ein bisschen erweitern. Weil bisher heißt Jesus-mäßig eigentlich immer nur ethische und moralische Dinge. Wenn man sagt, jemand ist Jesus-mäßig oder jemand verhält sich genau wie Jesus, heißt das dann ja übersetzt, dann meint man damit immer, ja, der sündigt nicht mehr so viel oder gar nicht mehr idealerweise. Der begeht keinen Ehebruch, der bringt keinen um irgendwie, der lügt nicht, der stiehlt nicht, der hält sich irgendwie an alles, was gut ist und macht nichts, was böse ist. Aber ich glaube, dass zum Jesus-mäßigsein eigentlich noch was anderes dazu gehört. Denn Jesus war nicht bloß irgendwie vollkommen in diesen ganzen moralischen Dingen, das war er sicherlich auch. Er war ohne Sünde, ohne Fehler. Aber er war auch ganz stark im Übernatürlichen drin. Und für uns, wenn wir sagen, wir wollen Jesus-mäßig leben, dann heißt das beides. Auf der einen Seite eine Heiligkeit, die alles übersteigt, was man sich vorstellen kann. Und auf der anderen Seite aber auch dieser übernatürliche Aspekt des Dienstes Jesu, dass wir immer bereit sind, den Menschen wie zu zeigen, wie Gott wirklich ist, wer Gott wirklich ist, indem wir uns von Gott gebrauchen lassen in irgendetwas, was er gerade tun möchte. Und wir reduzieren das irgendwie immer, dieses etwas für Gott tun oder Gott in die Welt raustragen. Das wird so oft irgendwie reduziert auf Predigen. Wir wollen den Leuten sagen, dass Jesus für sie gestorben ist. Das ist ja im Grunde genommen Predigen. Hat ja nicht immer was mit einer Kanzelrede zu tun. Aber dass wir sagen, hey, das ist unser Auftrag. Wir wollen Leuten sagen, dass Jesus für sie gestorben ist. Aber wenn du mal das Neue Testament durchliest und gerade die Evangelien durchliest, dann wirst du feststellen, dass eigentlich immer, wenn Jesus über Lehren geredet hat, hat er gleichzeitig auch über das Übernatürliche geredet. Und immer, wenn er seinen Leuten gesagt hat, gut, jetzt geht mal los in diese Stadt und predigt denen das Evangelium, dann kam sofort danach und ich gebe euch die Kraft, jetzt Kranke zu heilen und Aussätzige zu reinigen und Dämonen auszutreiben und so weiter. Also es waren immer irgendwie Sachen, die zusammen genannt worden sind. Und wir tun uns, glaube ich, und tun auch dem Evangelium keinen Gefallen damit, dass wir es auf die Lehre reduzieren und dass wir sagen, dass wir mit Worten irgendwie Gottes Reich bauen wollen, während Jesus immer gleichzeitig auch die Tat noch dran gehängt hat. Und wenn wir wirklich dahin kommen wollen, Jesus-mäßig zu leben und Jesus-mäßig unseren Auftrag auszuführen, dann wird beides nötig sein. Dann wird es nötig sein, mit den Leuten zu reden, aber dann wird es auch nötig sein, zu demonstrieren, dass wir Kinder eines allmächtigen Gottes sind. Und ich bitte euch einfach da nochmal drüber nachzudenken. Also das sind keine Sachen, die ihr jetzt einfach mal glauben solltet, weil ein Prediger das gesagt hat. Sondern was wichtig ist, ist eigentlich nur, dass ihr es selber versteht, dass selber für euch eine Erkenntnis daraus wird, dass ihr euch vom Wort Gottes überzeugen lasst und nicht von jemandem, der es euch einfach sagt, sondern dass ihr echt in die Schrift geht und dass ihr darüber nachdenkt, darüber betet und das einfach mal prüft, ob es sich so verhält, wie ich das jetzt sage. Dass ihr einfach mal die Bibelstellen nochmal nachschlägt, das Johannesevangelium vielleicht nochmal lest und das hat ja auch bloß ein paar Kapitel, das kann man in 2-3 Tagen ganz locker durchlesen und mal einen offenen Geist dafür habt und Gott bittet mir, dass er euch die Dinge erklärt. Und dann mal schaut, ob es nicht wirklich so ist, dass uns eigentlich als Christen oder den allermeisten Christen in Deutschland etwas fehlt. Und wir sind so geprägt durch dieses Denken, das über die Jahrhunderte gekommen ist, dass wir das sowieso nicht erreichen können. Und dass wir haben so ein Denken wieder vorne, dass auf der einen Seite so die Welt da ist, in der wir leben, so diese sichtbare Welt, und irgendwo daneben gibt es so ein Paralleluniversum. Da ist Gott dann drin und die Engel und der Teufel und man weiß irgendwie gar nicht, ob diese Welten was zusammen zu tun haben, aber denkt eigentlich, dass das nicht so ist. Und viele Christen leben so, sie würden das natürlich niemals so sagen, aber leben eigentlich so, als ob diese beiden Welten zweimal in Berührung gekommen wären. Nämlich das eine Mal, als Jesus gekommen ist, um die Menschheit zu erlösen, und das zweite Mal, als Gott sein Buch runtergeschmissen hat, damit wir eine Offenbarungsquelle von ihm haben. Und das ist Quatsch. Gott hat uns nicht ein Buch hier gelassen, sondern Gott hat uns einen Geist hier gelassen. Und natürlich haben wir ein Buch, wir haben die Bibel, wir haben auch den Heiligen Geist, damit uns die Bibel lebendig macht. Und in Wirklichkeit sind diese beiden Welten, die es ja wirklich gibt, die sichtbare und die unsichtbare Welt, in Wirklichkeit sind die total durchdrungen. Und es ist nicht irgendwie, dass die parallel existieren, sondern es ist so, dass man in beiden leben kann und dass wir von der unsichtbaren Welt mehr irgendwie beeinflusst sind, als wir uns das vorstellen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist für uns, dass wir ins Wort gehen und rausfinden, wie Gott es sich eigentlich vorstellt und dass wir etwas herausfinden über die Autorität, die wir in Christus Jesus haben, damit wir immer mehr das erleben, dass wir die gleichen Wunder tun, wie Jesus getan hat und dass wir diesen Auftrag, den Jesus für uns hat, auch wirklich ausführen können. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr, und ich danke dir dafür, dass dein Wort ein herausforderndes Wort ist. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns verändern willst. Oh, ich danke dir dafür, dass du mich verändern willst. Jesus, und ich tut mir leid, dass wir oft irgendwie ganz anders von dir denken, als du wirklich bist. Und es tut mir leid, dass wir oft die Tradition, unsere eigene Tradition, über das setzen, was du eigentlich gesagt hast. Und ich bitte dich, dass du uns allen Erkenntnis gibst, dass du uns Offenbarung gibst, dass wir Weisheit haben, in deinem Wort zu lesen, wie von dir etwas zu verstehen und von dir mitzubekommen. Und dass wir in das hereinkommen, was du für uns hast. Vater, ich danke, dass du uns nicht als Weisen hier zurückgelassen hast. Und ich danke, dass wir einen Geist haben, der in uns wohnt und der Sachen machen will. Und ich bitte dich, dass wir Leute sind, die Zeit investieren, die Gebet investieren, Meditation und Forschung investieren, um in das hineinzukommen. Halleluja. Jesus, ich segne meine Freunde. Bitte ich, dass du ihnen eine gute Zeit gibst, Herr. Ich bete, dass wir einen guten Lobpreis haben, dass wir nah an dich rankommen. Jesus, ich bitte, dass wir unsere Herzen öffnen für deine Gegenwart. Und dass jeder, der heute Abend hier ist, dich erleben kann. Und dass jeder, der heute Abend hier ist, erleben kann, dass Christentum nicht was Intellektuelles ist, was sich nur im Kopf abspielt, sondern dass wir alle erleben können, wie was du, was es bedeutet, in deiner Gegenwart zu sein. Dass wir alle erleben können, was es bedeutet, vor deinem Thron zu stehen und dich anzubeten. Und dass wir alle erleben können, was es heißt, wenn du antwortest und uns umgibst und du bei uns bist. In Jesu Namen. Amen.